Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Robert, grüß dich.
Hallo Micha.
Schönen guten Morgen. Robert, ey, du warst ja schon ein bisschen länger nicht mehr zu Gast, oder?
Ja, was ist passiert?
Was ist da? Skandal.
So viel Wasser ist die Donau runtergeflossen, aber jetzt bin ich wieder da.
Ja, Skandal, aber dieses Jahr musst du in nah am Jahresanfang zumindest einmal auftauchen, damit du hier auch nochmal Wien ein bisschen vertrittst, die Wiener Spielkultur. Wann warst du denn das letzte Mal da? Ich glaube, das war letztes Jahr ganz weit weg, auf jeden Fall.
Also ich war auf jeden Fall schon einmal oder zweimal gar.
Dreimal?
Oder dreimal gar. Einmal ging es um Flipper, das weiß ich. Das zweite Mal ging es um Hearthstone vielleicht.
Stimmt.
Zumindest war das geplant. Ich glaube, der Manu hat es da nicht eingelöst. So, jetzt wird hier alles kundgetan, was hier nicht eingelöst wurde. Das war jedenfalls mal ein Plan. Oder vielleicht hatten wir es einmal getan, ein zweites Mal nicht, weil ihr Hearthstone ständig irgendwelche Erweiterungen hat.
Ja, stimmt.
Egal, aber wir reden ja heute über VR.
Nicht? Genau, wir reden über gar nicht über Kartenspiele. Ich habe auch null Plan von Hearthstone. Ich glaube, bei Kartenspielen schlafe ich ein. Aber bei dem Spiel heute, das ist ganz interessant. Ich habe lange nach einem Gast gesucht. Das kam ja eigentlich schon letztes Jahr November oder so raus. Und also nicht wirklich ein VR-Launch-Titel, aber es kam ein paar Wochen nach dem VR-Launch und ist ein Titel, da habe ich einfach niemanden gefunden, der es mit mir besprechen wollte, weil es einfach so ungewöhnlich ist und keine Ahnung, wahrscheinlich, weil dort keine Köpfe platzen und man nicht ballern kann. Aber es ist eigentlich ein sehr schöner VR-Titel und zwar reden wir heute über Eagle Flight von Ubisoft.
Ich glaube, es liegt an der Hardware, oder? Weil ja die Menschen dann, denen die Hardware fehlt, mit denen sie Eagle Flight spielen hätten können.
Du, also andere VR-Titel war überhaupt gar kein Problem.
Ach so.
Also wirklich viele andere, also Robinson und sowas irgendwie da.
Zombies
und Until Dawn, war überhaupt gar kein Thema. Aber Eagle Flight hat keine Sau gespielt. Du bist der erste Mensch, den ich auf Twitter gelesen habe, der auch Bock hatte, mit mir darüber zu reden. Bin sehr froh darüber.
Also ich fand Eagle Flight ja einen der wenigen Titel von diesen ganz ersten VR-Games, die so mehr oder weniger normal released worden sind, der mich so wirklich interessiert hat, eben wegen diesem ein bisschen elegischen, langsamen, eben nicht so Horror-Schrecken, ich bin in einem Raum und muss flüchten oder der klassische Rollercoaster, sondern eben dieser Flug. Also ich fand die Idee schon mal sehr gut. Mhm. Und dann lag es bei uns auch eine Weile herum, dann hatten wir nur die PSVR-Version. Und wir haben in der Redaktion bei FM4 aber die Vive und dann hatten wir keine Vive-Version und dann hat mein Kollege mal das mitgebracht. Jedenfalls war irgendwie kompliziert und eben auch, wie du sagst, das ist ja schon ein bisschen, eine Weile am Markt. Aber dann eben wollte ich das doch irgendwie probieren noch und bin eigentlich dann nicht enttäuscht worden. Also ich fand das, um ein bisschen vorwegzunehmen das Ganze, ich fand das durchaus gelungen.
Ich fand das auch gut. Lass mal ganz kurz, weil du hast gerade das Stichwort gesagt, Radiosendung und so, du arbeitest bei FM4, oder? Oder für FM4?
Genau, ich bin bei Radio FM4, Teil des österreichischen Rundfunks, leitender Redakteur für Spielkulturthemen. Mhm. Wir haben jetzt seit Anfang 2016 ein eigenes Spielkulturressort. Das ist zu, ich sag mal, 85-90% oder sagen wir 90% Videospiele. Videospiele im weitesten Sinne, Reportagen, Reviews und so. Aber die Idee ist schon noch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus zu machen und auch Brettspiele, Street Games, also alles Spielkultur im weitesten Sinne, außer Sport. Das lassen wir außen vor. Wobei, ich habe übernächste Woche mit einem Kollegen ausgemacht, dass wir gemeinsam Steep spielen. Er, der Sportredakteur und ich, der Drini mit den Computern. Also das wird ein guter Clash, hoffe ich.
Das wird super interessant, ja.
Genau, aber grundsätzlich also Spielkultur eben hauptsächlich Videospiele, weil auch die Kompetenz da bei uns am größten ist. Aber wir haben jetzt auch letztes Jahr schon ein bisschen so das eine oder andere Brettspiel besprochen. Ist ja auch in der Gameskultur durchaus hip momentan, nicht? Auch ein bisschen so das Brettspiel mit ins Boot zu holen.
Ja, man muss ja transmedial auch auf jeden Fall auch arbeiten.
Transmedial.
Ne? Ja, man muss ja irgendwie die Sachen miteinander vermischen und oft haben die Menschen ja nicht nur Interesse ausschließlich an Spielen, sondern sind halt auch, weil sie ja gerne spielen, auch sehr analog unterwegs und holen dann auch mal die Würfel raus.
Genau, und ich befürworte das ja auch, weil es tatsächlich, glaube ich, auch mehr Synergien und Beeinflussungen gibt, als man so gemeinhin annehmen würde. Also ich auch, es gibt auch wenig Texte dazu. Ich muss ja auch gestehen, es ist nicht so einfach, weil du musst halt logischerweise immer eine Gruppe Menschen finden und dann, die für mich, ich bin ja eher der Brettspielleier im Vergleich zu so wirklich Brettspielern, die das regelmäßig machen. Ich finde es immer interessant, kurzer Exkurs, wie man das erklärt. Ne? Also quasi, wenn du ein Brettspiel hast und du hast vier Personen und dich und noch drei andere, sagen wir mal, und eine Person kann's und die muss es den anderen erklären, in welcher Form, während des Spielens, vor des Spielens, wann stellen die anderen Fragen? Das sind so die Dinge, die ich mir bei Brettspielen. Das ist bei Computerspielen irgendwie nicht so der Fall. Weil da immer das Spiel sich selbst erklärt, mehr oder weniger.
Ja klar, aber du hast ja bei Brettspielen ja auch vor allen Dingen, das ist ja das Ausschlaggebende, die Interaktion mit deinen Mitspielern. Die ist ja bei Computerspielen nicht gegeben. Bei Computerspielen hast du ja immer den Dialog zwischen den Leuten, die dieses Spiel entwickelt haben, also den Entwicklern und dem Programm sozusagen. Und hier bei Brettspielen ist ja eigentlich, sind ja nur sozusagen Verhaltensregeln festgesetzt, die am Tisch gelten. Also so wird dieses Spiel gespielt. Aber das eigentlich Spannende ist ja dann die Interaktion untereinander. Also stimmt. Optimalerweise. Also es ist so das, was so ein Spiel ausmacht. Und es gibt ja oft Spiele, die sehr minimales Regelwerk haben oder mit sehr wenig Material auskommen. Die haben vielleicht ein paar Karten oder so. Also selbst so Brettspiel oder ein Brettspiel, was jetzt eigentlich kein richtiges Brettspiel ist, weil es kein Brett gibt, aber was einfach sehr beliebt ist, ist ja zum Beispiel Tabu. Kennst du das? Also wo du
diese ist eh so ein Klassiker, oder? Wenn so man Klassiker. Irgendwas nicht sagen, sondern beschreiben muss.
Also das richtig, das Gesellschaftsspiel, du hast halt einen Begriff und dann sind da Begriffe aufgelistet, die darf man nicht nennen. Die sind halt tabu. Also die sind halt nicht irgendwie gesetzt so. Ich weiß, das ist jetzt nicht das, was der Manu und so weiter spielt. Die spielen ja eher so diese komplexeren Brettspiele, wo dann auch irgendwie Fantasy-Bretter und so aufgebaut sind und so. Aber Tabu habe ich zum Beispiel letztens jetzt zu Weihnachten mit meiner Familie gespielt. Das war großartig irgendwie, weil man lernt dann einfach Sachen über seine Familie kennen,
die wusste man vorher überhaupt gar nicht. Eigentlich geht es ja so um das Zwischenmenschliche, oder?
Genau.
Das stimmt schon.
Ja, also einfach nur bei den Standardscheiß so auch am Tisch gesprochen. Ne? Was machst du so und hier Beruf und so. Und dann haben wir angefangen, Tabu zu spielen und dann habe ich Sachen erfahren, wirklich in den letzten 20 Jahren habe ich nie drüber gehört, dass diese Interessen überhaupt bestehen. So, dieses Spiel hat es einfach herausgekitzelt, diese dunklen Geheimnisse.
Genau, du hast ja quasi das Spiel so als eine Art Katalysator, wenn man so will, oder so als eine Mittelsinstanz, die irgendwie ein Gespräch oder ein Thema in den Raum stellt vielleicht so, oder? Und das dann zum Anlass nimmt, um miteinander ein relevantes Gespräch mal wieder zu führen.
Ja, das ist witzig, deswegen podcasten wir auch.
Genau.
Weil wir eigentlich soll es um Eagle Flight gehen.
Ja, um diesen Bogen jetzt kurz, diesen Exkurs kurz abzuschließen. Also eben, FM4 Spielkultur Ressort seit Anfang 2016, also wir sind jetzt quasi in unserem zweiten Jahr. Und ja, also ich mache hauptsächlich aber nicht nur Games-Beiträge bei FM4, auch Netzpolitik ein bisschen und und koordiniere das eben auch. Also wir haben pro Woche so 4, 5, 6 Beiträge, Reviews, Porträts und so. Ja, genau, das ist es.
Cool. Ja, das hätte ich fast vergessen. Man muss ja auch sagen, wo der Gast herkommt.
Genau.
Sehr schön. Ich verlinke das natürlich. Also FM, wir hatten ja auch mal, glaube ich, kurzzeitig eine Kooperation mit euch, wenn ich mich grau erinnere, oder war das... Ich weiß es jetzt gerade. Egal.
Also ich habe über euch was gemacht, weil Insert Moin irgendeinen Geburtstag hatte. 5 Jahre?
Was? 5 Jahre? Ja, irgendwie so war das, ne?
Das war letztes Jahr oder Ende 15. Ich sag, wir sind so gut vorbereitet, aber das weiß ich natürlich noch, das war nicht allzu lange her.
Das zeichnet.
Aber Kooperation? So über Verlinkungen, Podcasts.
Ich glaube, das war das Geburtstagsding. Ich glaube, das habe ich jetzt so im Kopf irgendwie. Na egal.
Genau.
Eagle Flight, pass auf, ganz kurze Erklärung. Also Eagle Flight, wie PSVR-Spiel, gibt es also dementsprechend auch nur für PlayStation 4?
Nee, das stimmt nicht. Es gibt Eagle Flight für alle drei großen Systeme, also auch Rift, Vive und PSVR. Deswegen meinte ich, also wir hatten nur die PSVR-Version, weil die anderen irgendwie Ubisoft nicht hatte oder nicht hergeben konnte oder keine Keys hatte oder wie auch immer.
Ich erinnere mich, doch, ich habe es auf irgendeinem Ubisoft-Event auch an einem PC gespielt, fällt mir jetzt gerade ein.
Genau, also es gibt tatsächlich für alle drei Systeme Eagle Flight, aber ich kenne tatsächlich nur die PSVR-Version und die ist, um jetzt wieder ein bisschen vorwegzugreifen, vielleicht bleiben wir diesmal beim Thema, also technisch natürlich abgespeckt, also es ruckelt nicht und es ist recht flüssig alles und dir wird auch nicht so schlecht oder so, aber dafür musste die Darstellung der Stadt leiden. Also Paris sieht schon aus wie in einem normalen Game im Jahr 2001 vielleicht. Also das sieht schon sehr grob aus, aber das ging offenbar nicht anders.
Lass uns mal kurz ausholen. Also Eagle Flight, wie der Name sagt, ne, ist halt ein Spiel, wo du in Form eines Adlers durch über Paris fliegst. Also, das ist wirklich ein Spiel, das richtet sich komplett an diesen Traum vom Fliegen. Und ist ja deshalb unter den, also zumindest unter den, ich bleib jetzt mal bei PSVR, weil ich habe diese Titel jetzt nämlich so im Kopf. Also es gibt ansonsten nur so Space Shooter oder so, die so ein ähnliches Fluggefühl auslösen, aber Eagle Flight ist wirklich so, das appelliert an diesen Wunsch, als Vogel sich frei zu bewegen und dann wirklich so über den Wolken zu schweben, also diese Vogelfreiheit zu genießen. Und das Interessante ist ja, dass es jetzt nicht nur, dass du nicht nur die Gestalt dieses Vogels hast und durch die Gegend fliegst, sondern auch dieses Setting ist ganz cool. Du hast jetzt gerade dieses, das Paris genannt so, und das ist ganz interessant gemacht.
Genau, also man fliegt über ein von Menschen verlassenes Paris. Mhm. Es ist aber jetzt erzählerisch nicht wirklich beschrieben, was da passiert ist. Also so 50 Jahre nachdem, ob es jetzt irgendeine Katastrophe war, jedenfalls ist Paris verlassen. Also die Busse stehen so schief herum und die Häuser sind überwachsen und die Natur ist wieder eingezogen. Also die ganzen Wildtiere laufen halt mitten in der Stadt herum. Nur die, weiß nicht, Zebras und Elefanten und so. Also auch ein bisschen kitschig, so, das so.
Ja.
Also da, aber ja, also das ist ja jetzt rein visuell durchaus sehr hübsch und das Schöne ist, du kannst es mit dem Ader, also man steuert rein mit dem Kopf, also mit dem Blick, wo du halt hinsiehst, mit dem VR-Headset und musst eigentlich am Controller nichts tun. Stimmt nicht ganz, weil du musst dann irgendwie beschleunigen und bremsen und so weiter, aber so rein prinzipiell musst du nur mit deinem Kopf steuern, die Richtung, wo du hin du fliegst. Und du bist halt zuerst so weit oben und kannst dann so quasi nach unten, so nach unten sausen und dann so quasi ein bisschen sich knapp über dem Wasser Fische fangen und dann halt so zwischen irgendwie so Häuserschluchten durchfliegen. Also das ist schon eine schöne Sache. Also am Anfang, ich wollte am Anfang die Kampagne auch gar nicht spielen, so die ersten 20 Minuten, weil ich eigentlich nur durch die Stadt fliegen wollte und diese Experience wollte. Und erst später war dann so, okay, was muss man in dem Spiel was tun? Gibt es Missionen und so? Und das war dann erst so der zweite Schritt.
Genau. Und das ist, diese Steuerung, also wir lassen uns da nochmal ganz kurz bleiben. Das fand ich ganz interessant. Also ich habe dieses Phänomen bei PSVR-Spielen bei so, bei vielen Spielen ist mir manchmal wirklich schlecht geworden, weil zum Beispiel irgendwie so Orientierungspunkte oder so etwas gefehlt haben. Und es gibt dann oft so dieses Phänomen, dass du dann irgendwie so 5 Minuten spielst und dann wird dir irgendwie schwindelig oder so, weil dieses Raumgefühl gefehlt hat. Also es gibt so ein Horrorspiel zum Beispiel für PSVR, das heißt, ich glaube, Here They Lie. Und da ist das so, da ist mir so schlecht geworden. Also man bewegt sich nicht mal schnell oder so, aber du hast einfach so überhaupt gar kein Gefühl für diesen Körper. Ich finde, bei Eagle Flight finde ich aber cool, also nicht nur, dass du das mit diesen Kopfbewegungen machst, weil das fühlt sich eigentlich ziemlich, also man hat so ein bisschen das Gefühl, auch wirklich ein Vogel zu sein, indem man diese Neigbewegungen mit dem Kopf macht und die sind auch nicht so anstrengend, weil man auch sehr langsame Bewegungen macht und weil man so mit der Zeit dann auch so ein Feingefühl dafür entwickelt, so, man kann dann also wirklich auch sanfte Kurven fliegen oder sehr, sehr steile Kurven machen. Ich finde aber auch clever, dass sie zum Beispiel den Schnabel des Adlers vorne so dran machen. Also du hast immer diesen Orientierungspunkt du hast immer so einen Rahmen, so dass dir trotz dieser freien Bewegung nicht einfach sofort schlecht wird.
Ja, also mir ist auch nicht wirklich schlecht geworden. Es war dann immer so nach so zweieinhalb Stunden oder so, dass ich gemerkt habe, ich möchte so ein bisschen so eine Pause machen. Also ja. Es war jetzt nicht schlecht, aber so und auch so, okay, jetzt kurz mal Pause machen. Es war dann so ein bisschen off irgendwie alles nach einer Weile. Das ist auch einer der, das zum dritten Mal vorweggenommen. Das Problem bei Eagle Flight ist, dass du dann halt nach dieser Experience, weil die meisten VR-Experiences und Spiele sind ja jetzt noch darauf angelegt, so sehr unmittelbar zu sein. Also du wirst irgendwo reinversetzt und hast dann irgendein Erlebnis und musst dann vielleicht ein paar kleine Missionen machen und das war's dann meistens. Hm. Und bei Eagle Flight ist es aber so, dass du dann eigentlich, nachdem du diesen ersten Staunmoment hinter dir hast, so in ein klassisches Game-Konzept geworfen wirst, so wie es auch bei Ubisoft-Games üblich ist. Du hast halt so über der Stadt verteilt diese ganzen Wegweiser, also diese ganzen, wie soll man sagen, diese vertikalen Pfeile, die da halt so in der Landschaft sind, wo du halt siehst, wo ist eine Mission. Und wo ist eine Spezialmission, die du freischalten kannst und also auch wie bei Assassin's Creed oder so. Und dann will man natürlich die Missionen spielen und will überall seine 3 Sterne haben und eine gute Zeit und so. Und du merkst dann aber, dass das einfach mit dem Headset, mit dem VR-Ding schwierig wird, weil du einfach dieses Grinden, was du in einem normalen Spiel hast, wo es kein Problem ist, oder sagst, du sitzt jetzt 3-4 Stunden und perfektionierst deine Highscores oder so, das klappt da irgendwie nicht so gut, weil du dann eben, weil da eben dann das VR-Headset in die Quere kommt und irgendwann denkst du, puh, ich würde jetzt da gerne noch an meiner Highscore ein bisschen arbeiten, aber ich brauche jetzt eine Pause. Also
ja.
Das steht dem ein bisschen entgegen.
Das sind ja auch so klassische Spielprinzipien, die man eigentlich so aus teilweise ja auch aus sehr klassischen Arcade-Spielen irgendwie so kennt. Also du hast halt irgendwie so ein bisschen wie bei, also ich finde es sehr vergleichbar mit Pilot Wings von Nintendo. Das sind halt auch irgendwie so Sachen, dass du so durch mehrere Ringe irgendwie durchfliegen musst, um so einen Kurs zu bestehen. Das musst du dann halt auch auf Geschwindigkeit machen, sodass du also immer die beste Zeit wie in einem Rennspiel bekommst. Oder es gibt halt auch so eine Art Battle-Modus. Also da musst du zum Beispiel andere Vögel verteidigen und du kannst so eine Art Schrei von dir loslassen. Also du jetzt kein Laser oder sowas, sondern du hast dann wirklich so, du schreist und dann ist das so eine Art Geschoss.
Das Shriek,
ja. Ja, so ein Shriek, der irgendwie so nach vorne geht. Leute, die Mortal Kombat spielen, wissen, da gibt's eine Figur, die macht das als Attacke. Das darf man sich so ähnlich in Jugendfrei vorstellen. Also übrig bleiben dann also wirklich nur noch ein paar Federn. Und also so wird das dann Ganze so ein bisschen zum Deathmatch. Das kann man ja auch sogar Multiplayer spielen. Und ja, es gibt halt auch so Sachen, dass du dann zum Beispiel über so einen Fluss fliegen musst und dann musst du Fische aufsammeln. Also dann springen die Fische dann so da raus und du musst versuchen, die im Flug aufzusammeln und so. Und das ist sind so klassische Arcade-Spielprinzipien irgendwie so. In anderen Spielen würde man, also es wäre so etwas, was eigentlich Sega machen würde, zum Beispiel.
Ja, mich hat ja diese eine, weil du die Ringe erwähnt hast, also ja. Die sind dann so, es gibt halt so einen Parcours, der halt durch die Stadt irgendwie führt und der dann markiert ist anhand dieser Ringe, durch die du fliegen musst. Und das hat mich, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Spiel Nights into Dreams.
Ja, genau, ja.
Von Sega. Ich glaube, ursprünglich für den Saturn sogar erschienen, genau. Mhm. War eigentlich ein cooles Spiel, das aber eben, weil der Saturn dann irgendwie recht schnell gescheitert ist, kannte es eine Weile niemand oder der Name war bekannt, aber niemand hat es wirklich gespielt. Gab es aber dann einen Re-Release. Ich glaube sogar für PS4 jetzt auch. Wenn mich nicht alles täuscht.
Kann sein. Naja,
aber das ist eben auch, weil Eagle Flight ja auch relativ bunt ist und halt auch ein bisschen dieses Arcade-Feeling durch die vorher genannte Reduktion der Technik hat, also rein von der Darstellung der Polygone und so weiter. Also das ist auch ein bisschen so Oldschool-Arcade-y. Deswegen passt es dann auch wieder, dass es eben, dass die Darstellung ein bisschen klobig ist, weil ich das mit diesen Arcade-Spielprinzipien ganz gut vereint eigentlich. Ja.
Das wird auch sehr, sehr deutlich. Es gibt da so auch so Stellen, wo du durch U-Bahn-Tunnel zum Beispiel durchfliegst oder durch Kanalisation.
Genau, und das sind die Descent-Momente oder das alte Descent-Spiel aus den 90ern.
Die sind so richtig, richtig erkältig. Also da geht's wirklich darum, so schnell wie möglich durch diesen Tunnel durchzufliegen, der sich teilweise halt auch aufteilt, der hat so Verzweigungen und so etwas. Und das ist teilweise wirklich rasend schnell. Also die Tunnel sind sehr eng und das Geschwindigkeitsgefühl ist relativ hoch. Und da merkt man plötzlich auch, dass die Steuerung ganz gut funktioniert, weil du dann wirklich teilweise so wirklich um Zentimeter nachkorrigieren musst oder nachjustieren musst und weil du auch wirklich auch teilweise noch in letzter Sekunde ausweichen kannst, weil plötzlich irgendwie Hindernis vor deiner Nase irgendwie auftaucht. Und da hatte ich so das stärkste Arcade-Gefühl irgendwie. Also das war wirklich so dieses klassische, ich will einfach nochmal die beste Zeit rausholen oder du schaffst diesen Kurs fast komplett. Und dann so in der letzten Kurve berührst du dann doch noch die Wand und stirbst irgendwie und dann sagst du, ich will es nochmal versuchen. Also da merkt man die Arcade-Natur natürlich ganz, ganz stark.
Ja, das ist auch ein bisschen so ein Frustmoment gewesen bei mir, dass du halt oft so ganz am Schluss des Parcours, wenn du ihn noch nicht so gut kennst, dann doch irgendwo dagegen krachst. Ja. Da haben wir so ein ganz hässliches Geräusch, immer so pff, wo man sich richtig vorstellt, wie der Vogel so mit vollem Karacho irgendwie dagegen, mit so einem dumpfen Knall, oder? Also das überträgt sich schon so ein bisschen, so, ja. Gottes Willen, schon wieder so ein furchtbarer Tod.
Ja.
Aber ja,
man kennt es vielleicht, wenn man so in einem Bürogebäude mal gearbeitet hat oder so, oder mal war, und dann fliegen wirklich mal die Tauben gegen, das ist nicht so toll.
Ja.
Daran erinnert das leider. Also es ist nicht grafisch dargestellt, aber man ist ja selber der Vogel, man fühlt sich so ein bisschen so plopp.
Eben, aber dieser dumpfe Knall ist schon.
Der ist echt unangenehm.
Der ist irgendwie unangenehm, man muss es gar nicht sehen. Auch interessant, ne? wie stark dann doch immer die Audio-Ebene ist, ja. Die man ja oft unterschätzt bei Games.
Aber es ist, das Merkwürdige an Eagle Flight ist, also die Zutaten und die Komponenten, die sind so richtig klassisch Videospiele. Also ich meine, wir reden hier von Parcours, von Zeitrennen, von Air-Battles und so. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dieser einfachen Natur, funktioniert dieses Spiel aber eigentlich trotzdem ganz gut. Also vom Grind mal abgesehen, ertappt man sich aber doch immer wieder dabei, dass man dann so nach einer Pause dann doch wieder zurückkehrt und dann noch eine Mission macht und dann noch mal ein bisschen weitermacht. Das ist so ein Titel irgendwie, ich finde, der bringt dieses Fliegen ganz gut rüber. Und diese einfachen Pilotwings-artigen Aufgaben irgendwie sind aber im Nachhinein eigentlich genau richtig für dieses Spiel.
Sie sind richtig und sie funktionieren gut, nur, also ich habe die gute Hälfte gespielt. Bisschen, sagen wir mal so 60%, bisschen mehr vielleicht. Es wird dann ein bisschen anstrengend, finde ich, weil die Missionen dann, also diese Art diese Varianten, die bleiben immer gleich. Es gibt, glaube ich, vier. Also es gibt diese wo du durch diese Höhlen fliegst, es gibt es mit den Fischen fangen beim Wasser, dann gibt es die Ringe in der Luft, dann gibt es diese Kämpfe mit den anderen Vögeln. Und ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, diese vier gibt's.
Ja.
Die wiederholen sich halt dann immer und werden halt einfach nur schwerer.
Und ja, das ist dann. Und so das Sammelaufgaben gibt's
halt. Ja, ne? Ja, genau. Man kann natürlich so Federn sammeln, die in der Stadt herum verteilt sind. In jedem Stadtteil gibt's unterschiedliche Federn oder eben Fische.
Ja, aber wir reden ja schließlich von einem Ubisoft-Spiel. Also kein Ubisoft-Spiel ohne Sammelaufgaben.
Ja, eh. Naja. Aber eben, das ist dann immer der Moment, eben so bei Ubisoft-Spielen, wo man denkt so, okay, ich verstehe, dass ich da jetzt irgendwie motiviert sein soll, aber eben so nach der Hälfte des Spiels ist dann immer so der Punkt so, naja, weiß nicht. Und da ging es mir eben auch so, aber auch wegen diesem VR-Headset, diesen Pausen, die man dann manchmal einlegen muss, weil man denkt so, jetzt bin ich ja motiviert, dass ich hier dranbleibe an dieser Strecke, aber dann so, dann fühlt es sich doch ein bisschen komisch an. Wie gesagt, mir ist nicht wirklich schlecht geworden, aber es ist so in die Richtung gegangen, so man fühlt sich nicht ganz rund mehr.
Ja, man ist so ermattet. Ich
weiß
mal so
ne? Das ist körperlich, man ist ermattet, ja.
Man ist
ja,
so genau. Ist sehr, sehr anstrengend auch. Also bei diesem Spiel merkt man es halt sehr stark. Und ich finde aber auch, das habe ich bei anderen VR-Spielen aber auch, also nach einer Stunde Until Dawn zum Beispiel, das ist ja dieses Achterbahnspiel, da brauche ich eine Pause, weil das ist körperlich einfach zu anstrengend. Es macht mir einen riesen Spaß und deswegen spiele ich überhaupt so lange und dann merke ich nach der Zeit, kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Und da muss ich wirklich eine Pause machen. Bei einigen Spielen ist es wirklich ganz krass. Also es gibt so Spiele, die spiele ich 10 Minuten, dann wird mir super schlecht. Also das Here the Lie ist eins davon. Dann gibt es auch noch 2, 3 andere. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Resident Evil, wie lange man das mit VR-Headset spielen kann. Das ist auch eine richtige Belastungsprobe. Ich glaube, ja. Einiges davon zukommen.
Das Ding ist ja auch, ich bin mir da nicht sicher, weil eben also bei PlayStation VR, weil das ja doch rein von der Power her, die jetzt technisch dahinter steckt, oder von der Rechenkraft einfach irgendwie das ist, was am wenigsten kann. Mhm. Ob das dann auf, weiß nicht, auf Rift vielleicht besser funktioniert oder so. Also ich da fehlen auch noch ein bisschen so die Vergleichswerte, weil die meisten Redaktionen oder Menschen, die halt Reviews machen oder das austesten, momentan oder meistens nur ein Headset haben und nicht zwei oder drei. Aber das wäre echt mal interessant, wenn man da wirklich so immer so die direkten Vergleiche hätte, so wie PS4 gegen Xbox One oder so. Wo ist das Anti-Aliasing irgendwas mal 16 besser oder schlechter? Nein, ich will mir jetzt keine so argen schlimmen Tech-Ding, aber einfach so, weil wir gerade über diese Empfindungen reden, wann wird einem schlecht, wann muss man Pause machen, ob sich das dann maßgeblich unterscheiden kann bei demselben Titel, der aber für unterschiedliche Systeme ist.
Aber da hast du schon was Richtiges angesprochen, auch mit der Technik. Also die PS-VR-Technik ist ja so auf dem Blatt Papier und auch so in letztendlichen Wirkungen, so niedrigste Auflösung und wenigste Power. Das merkst du ja bei einigen Spielen sehr stark. Also da gab es ja das berühmte, unrühmliche Beispiel Drive Club VR aus dem letzten Jahr, wo wirklich jeder einstimmig gesagt hat, es ist einfach super schade, dass es so schlecht aussieht, weil es so reduziert ist. Ich finde hier, also ich kenne jetzt die andere Version von Eagle Flight nicht, finde aber, dass das reduzierte Art-Design diese schwache Technik ganz gut ausgleicht. Also es ist eins zu dieser Spiele, die kamen mir jetzt nicht so, da gab es jetzt nicht so störendes Flimmern irgendwie in den Bildern oder so etwas. Ich fand das sehr angenehm vom Bild.
Nee, sie haben das richtig runtergeschraubt, glaube ich. Also sie haben einfach die Darstellung hauptsächlich der Stadt und der Welt eben eingeschränkt, weil sie eben wussten, okay, die Experience muss funktionieren, das muss flüssig sein, die Bewegung und die Steuerung muss gut. Und das sitzt auch, finde ich. Da kann man nichts drüber sagen.
Hab das jetzt aber auch jetzt nicht so als hässlich empfunden. Also ich fand, das haben sie so vom Art Design so gemacht, dass es fast wie gewollt. Also das eigentlich sieht es aus wie gewollt.
Ja, also ich habe mich manchmal dabei ertappt, dass ich so, weil die Texturen dann doch irgendwie so grob und verwaschen waren, dass ich dann irgendwann mal irgendwie einen Durchgang nicht entdeckt, als solchen entdeckt habe.
Ach, wo
ich dann das also jetzt nicht ständig, aber ein paar Mal gab es das schon so, aha, das, da kann ich jetzt durchfliegen, okay, das, ja, aber gut, das ist jetzt eine kleine Kleinigkeit eigentlich.
Ja, mir ist es zum Beispiel bei so Titeln wie Eve Valkyrie, ist es mir stärker aufgefallen mit der schlechten Grafikpower. Also da, das soll ja einer der schönsten VR-Titel sein, Robinson habe ich jetzt nicht gespielt, aber die, oder bei Eve ist mir schon in den Gefechten aufgefallen, dass sie dann zum Beispiel die Schatten einfach weglassen, um Rechenleistung zu sparen. Und das sieht man schon im Weltraum, wenn du dann irgendwie so klare Lichtquellen hast und so. Und das ist schon ein bisschen schade. Und hier bei Eagle ging es. Also ich finde, dadurch, dass es so schon immer reduziert aussah, war das echt in Ordnung. Und was am besten funktioniert halt auch, ist halt einfach, dass du, wenn du über der Stadt schwebst und diesen Freiflug hast, also vielleicht auch teilweise ohne Aufgabe, das hat einfach auch dieses Gefühl von Höhe ziemlich gut da. Man kann wirklich sehr weit sehen. Also ich finde Paris da, vielleicht können wir noch mal kurz über Paris an sich sprechen, finde ich da ziemlich cool gemacht.
Ja, also du hast da ganzen wichtigen Wahrzeichen auch ganz gut verteilt über die Stadt. Und es ist ja auch aufgeteilt in 5 Kapitel. Und ich glaube, der Eiffelturm ist, glaube ich, das 5. Kapitel. Und du hast halt immer so ein Wahrzeichen wie Notre Dame oder so. Und du hast dann quasi, du kannst dann dort landen an dem Wahrzeichen und kannst dann quasi ein neues Nest bauen. Aber das dient, glaube ich, eher so, es ist eher so eine Art Achievement, ne? Also du kannst jetzt kannst du hier auch landen und kannst hier auch die Federn sammeln und die Fische. Ja, aber das finde ich schon ganz gut, dass quasi die Städte so in einzelne Viertel aufgeteilt wurden, die dann auch so die einzelnen Kapitel darstellen. Also es wird ja auch eine Geschichte erzählt, die natürlich eigentlich keine Geschichte ist, sondern eher, wie ist es quasi jetzt als Adler in dieser menschenverlassenen Stadt sich gegen die mit den anderen Tieren und gegen die anderen Tiere sich durchzusetzen, wie das Leben so ist.
Das ist so ein bisschen eine verpasste Chance, ne, mit der Narrative, finde ich. Also es fängt so mega interessant an. Also dieses Setting ist eigentlich geil. Also das sieht auch wirklich cool aus. Die Natur hat sich die Stadt zurückgeholt. Du hast da unten halt Tiere. Es gibt dann oft diese Flüge, diese Kurse. Also wenn du durch diese Ringe fliegst, die führen dich ja auch durch die Straßen hindurch, ganz bewusst. Und auch so an Ecken, wo man normalerweise nicht hinfliegen würde, weil es da jetzt erstmal so keine Motivation gibt. So. Und dann fliegst du einfach an so Sachen vorbei und denkst, das ist eigentlich geil, wie hier so Giraffen durch die Gegend laufen. Ist natürlich ein bisschen kitschig, aber irgendwie auch cool. Also man denkt so ein bisschen an so Filme wie I'm Legend oder so, wo auch die Tiere in der Großstadt rumlaufen. Das hat schon was. Ja, und dann denkst du, geile Ausgangslage, da hätte man ja eigentlich auch eine ganz coole Geschichte erzählen können. Und es fängt ja auch tatsächlich mit so einem Dokumentarsprecher an, der dann so ein bisschen erklärt, ja, hier ist Paris und hier sind die Tiere und so weiter. Und du denkst, okay, das ist jetzt wie in so einer Tierdokumentation. So ein Was-wäre-wenn-Szenario. Aber das wird nicht so, es wird gar nicht weiter ausgeweitet, ne?
Ja. Und es ist ja auch so, dass natürlich die Tierdarstellungen und auch man selbst, also als der eigene Avatar, der Adler, das ist ja auch überhaupt nicht anthropomorph, ne? Das ist ja wirklich, du spielst ja wirklich das Tier und die Tiere verhalten sich auch wie Tiere und so, ne? Da ist natürlich die Frage, okay, aber eben ist dadurch, dass es diese Erzählerstimme gibt, hätte man schon mehr draus machen können. Da hast du bestimmt recht, ja.
Also man kann ja auch wenn die Tiere wie Tiere sind und jetzt nicht wie Vermenschlichung von irgendwas, hätte man ja trotzdem die Revierkämpfe zum Beispiel ein bisschen weiter, also logischer so gestalten können, dass man das doch als Mensch irgendwie nachvollziehen kann. Also so bleibt es halt einfach nur so ein grobes Konzept, dass du so Spielprinzipien aneinander reihen kannst. Aber man hätte ja zum Beispiel den Einfall von einer neuen Spezies in der Stadt irgendwie erzählen können. Da kommt vielleicht eine neue Vogelart und du als Adler musst dann irgendwie dein Revier verteidigen. Das wäre zum Beispiel
interessant genug. Das passiert ja dann. Ne? Da kommen dann die Fledermäuse und dann kommen dann noch irgendwelche Steinadler.
Das wäre auch ein Adler. Das ist so grob. Ja. Also ich meine, das wird ja nicht weiter vertieft. Dann kommen die Fledermäuse und das war's. So, man lernt ja nichts über diese Fledermäuse. Man lernt ja, das wollte ich halt weiterführen. Ja. Also irgendwie, dass du merkst, wie leben die? Oder vielleicht verteilt sich das irgendwie auf ein anderes Gebiet aus. Bleibt so an der Oberfläche. Also da wird jetzt nicht so, also ich erwarte ja nicht, dass daraus eine Fabel gemacht wird. Obwohl das ja auch cool gewesen wäre. aber ein bisschen mehr Hintergrund so. Das hätte mir schon gefallen, damit man ein bisschen besseres Gefühl für diesen Lebensraum der Tiere irgendwie bekommt. So, das ist so, man kann sich das vorstellen zwar, aber es wäre schön gewesen, wenn das Spiel die Chance ergriffen hätte und dir das dann auch erzählt hätte.
Ja. Ja, und eben, und vor allem, ich glaube, das wäre auch ein Mehrwert gewesen in Bezug auf die sich immer wiederholenden Missionstypen.
Ja.
Weil dadurch, dass es, du hast dann einfach keinen Mehrwert mehr, außer dass diese Missionen halt schwieriger werden. Aber es ist ja oft so bei eben auch bei Ubisoft-Spielen, dass du eben durch die Narration dann ja oft weitergetrieben wirst und auch motiviert wirst, jetzt noch das 27. Level, wo du nochmal durch die Metro fliegst, dann du denkst, okay, aber danach weiß ich dann, was dann noch passieren wird und so. Ja, so bleibt es halt dann doch so eine Aneinanderreihung von Challenges, so ein bisschen.
Ja, aber wenn man mit dieser Erwartung rangeht, also ich würde es halt wirklich als dieses Pilotwings mit Vögeln beschreiben, dann bekommt man eigentlich auch eins der besseren VR-Spiele auf jeden Fall. Ich finde es deutlich interessanter als viele andere VR-Sachen. Ich finde es sehr schade, dass es irgendwie so untergegangen ist.
Das interessiert mich jetzt. Wie hast du denn diese Kampfmissionen empfunden? Also wo man gegen die anderen Vögel so kämpft?
Am Anfang fand ich es doof, weil mein erster Impuls war, warum muss ich denn jetzt kämpfen? Dann habe ich das ein bisschen im Multiplayer gespielt und fand das gar nicht schlecht. Also es ist, finde nicht, dass das Spiel das unbedingt gebraucht hätte, diese Kampfdinger irgendwie so. Aber ich finde so mit der Zeit, wenn man sich an die Navigation gewöhnt hat und so, dann hat das so einen leichten, so ein Dogfight-Feeling.
Eben, es ist total Dogfight, das dachte ich mir nämlich auch, ja. Das Einzige, was irgendwie, was ich seltsam fand, ist, dass du manchmal ganz schnell irgendwie alle Abschüsse machst und dann anderes Mal entgleiten und entwischen dir diese Vögel total. Und die sind dann irgendwo, findest sie nie wieder und es dauert dann ewig, bis du sie hast.
Das ist auch ganz merkwürdig teilweise an einigen Stellen. Also vor allen Dingen, ich finde auch, was bei diesem Spiel, also das nicht oft vorkommt, aber wenn es passiert, ist es fatal, wenn du die Orientierung verlierst. Und bei Dogfights kann das schon mal passieren, weil du halt sehr schnelle Schneisen fliegen musst, um irgendwie auszuweichen und so. Und dann, wenn du dann irgendwie anfängst, mutig zu werden und unter Brücken durchfliegst oder durch irgendwelche, also manchmal sind die Häuser ja zum Beispiel auch geöffnet, da sind dann irgendwie Sachen rausgebrochen und du kannst dann mitten durch so ein Miethaus irgendwie durchfliegen. Das ist super cool, aber wenn du dann nicht aufgepasst hast, kann es also auch durchaus sein, dass du völlig die Orientierung verlierst irgendwie. Und das kann passieren und ist dann auch fatal, weil meistens crasht man dann irgendwo rein. Aber das passiert eigentlich relativ selten irgendwie. Also das mit den Dogfights fand ich ganz nett. Es ist halt nur so, ich weiß nicht, ob es das Spiel jetzt so unbedingt gebraucht hätte. Also es hat auch so mal seine Momente. Ich finde das ganz cool, wenn man dann halt zum Beispiel, wenn die Gegner so von der KI sind, dass sie zum Beispiel auch so in Ecken reinfliegen. Also wenn man wirklich gezwungen ist, nah über die Straße zu fliegen und waghalsige Flugmanöver zu fahren. Ich finde, dann sind die Dogfights ziemlich gut gegen die KI. So ein Multiplayer macht das eine Zeit lang wirklich Spaß, aber so, wenn die Leute sich nur in der Luft befinden, also so in diesem freien Luftraum sozusagen, ohne dass da irgendwie Hindernisse sind, so dann fängt's an, halt auch ein bisschen Fahrt zu werden. Und es gibt da auch später in der Kampagne irgendwie so Stellen, wo das auch passiert, also wo viel so auf so einem freien Feld irgendwie so stattfindet und dann ist es halt einfach, weiß nicht, nicht so spannend irgendwie. Also ich glaube, dann ist es wirklich spannender, in einem Düsenjet zu sitzen mit den ganzen Instrumenten und du hörst dann wirklich auch so die ganzen Geräusche, die dein Flugzeug irgendwie macht. Da hält dann Eagle Flight wahrscheinlich nicht mit. Aber ich finde es nett, dass es drin ist. Also es ist in Ordnung.
Ja, klar, natürlich vom Umfang in Bezug auf Steuerung und Details ist natürlich Eagle Flight recht oberflächlich, nicht? Weil du ja auch diese Kopfsteuerung hast und dann Schub und Bremsen, das war's eigentlich ja nicht. Du kannst ja nur, das Einzige, das fand ich ganz interessant, ist mir gerade eingefallen, weil du jetzt erzählt hast, weil ja das Spiel immer wieder darauf hinweist, in-game, wie man richtig wendet, also wie man richtige Wendung macht, nämlich indem man den Kopf nach links und nach rechts kippt, aber eben nur so komplett ohne dass man irgendwie den Kopf dreht, sondern einfach nur kippt. Und das ist tatsächlich am Anfang ein bisschen, es dauert eine Weile, bis man das effizient und richtig macht, oder? Also mir ging es so. Ich habe immer so eine komische Kreisbewegung gemacht am Anfang.
Am Anfang habe ich irgendwelche Bewegungen gemacht, die mir Nackenschmerzen gemacht haben.
Eben, das ist auch die nächste Gefahr, ja. Immer langsame Bewegungen. Und wenn schnell, dann immer nur so kurze Wege und nicht zu lange Wege mit dem Kopf machen.
Ja, ich habe gedacht, irgendwie, wenn ich schnell den Kopf neige, dann mache ich auch so einen schnellen Seitwärtsflug irgendwie so. Aber dabei war die Tiefe einfach nur entscheidend. Also man musste jetzt gar nicht so diese zackartige Bewegung machen, die dir dann wirklich auch den Nacken irgendwie raussprengt, sondern es reicht einfach so diesen Kopf, so ganz normale Kopfbewegung eigentlich zu machen. Ja. Diese Nuancen, die man in diesen Tunnel hat, die kommen ja nur zustande, weil halt dieser Tunnelraum so eng ist. So dadurch funktionieren auch diese kleinen zackigen Bewegungen. Aber da reden wir hier von Korrekturen, die vielleicht einen Zentimeter oder so lang sind. Also so diffizil arbeitet das PSVR ja schon, dass man da recht detaillierte Bewegungen machen kann. Aber so diesen großen Luftraum, also wenn man draußen ist an der Oberfläche, darf man nicht den Fehler machen und dann seinen Kopf in Allgeschwindigkeit durch die Gegend schleudern.
Headbangen eher nicht geeignet.
Nee, ja. Nicht so gut geeignet. So, und davon, und das lässt das Spiel aber auch zu. Also du musst, also es zwingt dich jetzt nicht irgendwie diese krassen Flugmanöver zu machen, die so Star Fox-mäßig irgendwie nach unten reißen, das ganze Schiff oder so. Also so weit geht das irgendwie nicht. Ist aber wäre auch fatal. Und als ich das dann verstanden habe, wurde es auch viel angenehmer zu spielen. Also die erste halbe Stunde war so, oh Gott, mein Nacken. Dann habe ich es dann später mal probiert und dann ging's.
Aber eben, wie du sagst, also diese Untergrund, die durch diese engen Gänge fliegen, dadurch lernt man das, die Spielsteuerung sehr gut. Mhm. Weil du dann ein Gefühl dafür bekommst, okay, welche Bewegungen sind eigentlich notwendig, um eine präzise Flugbahn zu fliegen eben. Und ja, das ist schon ganz gut. Erinnert es ein bisschen an die Wii am Anfang, wie wir noch lernen mussten, mit der Wii-Mode richtig umzugehen.
Oh ja.
Wo ja viele auch so diese ausladenden Bewegungen gemacht haben und irgendwann kam man dann drauf, so eigentlich reicht so ein bisschen aus dem Handgelenk und es ist genau dasselbe Effekt erzielt.
Das stimmt irgendwie. Also das, und es ist ja auch an, also wenn es jetzt nicht gerade Dogfights und diese Tunneldinger sind, lädt das Spiel ja auch dazu ein, durchaus auch entspannt zu sein. So. Also diese Sammelaufgaben zum Beispiel sind, die ja zwischen diesen Hauptmissionen sind ja deutlich darauf ausgelegt, dass du in aller Ruhe ganz bequem durch die Gegend fliegen kannst und dir diese Welt anguckst und so. Und also das Spiel bietet ja diese beiden Sachen irgendwo und das braucht man irgendwie auch.
Als Ausgleich. Das ist, stimmt schon.
Ein bisschen chillaxen und als Adler durch das verrottete Paris fliegen, ist ja auch ganz romantisch.
Ja, und die Multiplayer, ich habe es zweimal probiert und habe jeweils so mindestens 10, 15 Minuten gewartet. Dann echt, kam so aber nie wieder in die Lobby. Oder 10 Minuten bestimmt. Ja. Also aber jeweils im Nacht.
Du hast jetzt erst kürzlich gespielt, ne? Nach Weihnachten.
Ja, das war vor einer Woche so.
Ach so, ja, aber ich habe direkt nach Launch gespielt.
Ah ja, gut, okay. Vielleicht.
Da waren auch noch ein paar Leute da, aber auch nicht so viele, ne? Es war jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Call of Duty Servern oder so, sondern es war schon, also das ist schon bemerkt, dass es nicht so viele Leute gekauft haben.
Ja.
Ich denke auch, das meine ich halt auch. Also ich denke, das ist eins dieser VR-Titel, die wahrscheinlich dann man wahrscheinlich nicht so richtig ernst genommen. Neben Robinson und so weiter. Irgendwie ist ein bisschen schade. Also ich finde es insgesamt eigentlich ganz cool. Würdest du es denn so empfehlen jetzt so richtig oder bist du da?
Also das Ding ist ja, bei VR ist immer ein bisschen das Problem einerseits, dass du diesen leichten Einstieg hast, wo du die Leute, die jetzt vielleicht auch wenig Spielenden, eigentlich leicht reinholen kannst, aber wieder das Problem hast, dass du die Hardware brauchst, die teuer ist und die sich niemand kaufen will, der jetzt nicht in der Spielkultur schon relativ gut verankert ist. Das ist der eine Widerspruch und der andere Widerspruch ist, dass natürlich Eagle Flight diese gute Experience bietet, die du einfach jedem zeigen kannst. Hey, setz mal auf, schau, du bist ein Adler. Und dann aber kommt wieder so diese Ubisoft-Keule mit Mission hier und da drüben auch noch. Aber abgesehen davon, also grundsätzlich, ich kaufe die Killer-App ist es bestimmt nicht. Aber ich glaube auch, dass es unterschätzt wurde ein bisschen. Also das Spiel, ich glaube, was kostet es jetzt? 30 Euro kostet es, glaube ich, oder?
Das hat von Start weg, glaube ich, 40? Sogar nur 30 gekostet.
Ja, das finde ich jetzt eigentlich schon fair. Aber wenn das jetzt so weiß nicht, 15, 20 Euro Budgetpreis mal hat, finde ich das auf jeden Fall wert anzusehen, wenn man ein VR-Headset hat. Also dann dran vorbeizugehen, fände ich fast ignorant, wenn man das mal so, da lohnt sich reinschauen schon. Aber deswegen jetzt zu sagen, jetzt endlich lege ich mir das zu. Ich glaube, da, also mit zu hohen Erwartungen wird man dann auch eher enttäuscht. Vor allem, weil es jetzt kein Game ist, an dem man dann wirklich 2, 3, 4 Wochen sitzt, sondern eher so vielleicht eine Woche und dann noch ein bisschen und dann war es aber eher, glaube ich.
Das ist so ein Titel, den nimmt man mit, denke ich.
Ja, genau.
Das ist so, also wenn man sich sowieso eine PSVR holt, weil einen vielleicht jetzt gerade ein anderer Titel interessiert, Resident Evil 7 wäre jetzt zum Beispiel einer. Ich glaube, das wird sehr viele Leute interessieren. Ich habe es jetzt selber noch nicht in VR gespielt, habe das Spiel auch noch gar nicht, aber ich glaube, dass das sehr viele auch noch anlocken wird und sehr viele auch noch reizen würde, das in VR zu spielen. Und wenn man das Ding dann sowieso bei sich stehen hat und man braucht irgendwie so ein Kontrastprogramm und ein Spiel, was man fortlaufend, also immer wieder mal wie so ein Arcade-Titel auch spielen kann, also was wir früher mit so Titeln wie Burnout gemacht haben oder Knights, hast du ja gesagt, von Sega. Da gab es übrigens auch eine Wii-Version, die hat man ja auch ab und zu mal reingeworfen, Sega-Rally, so diese typischen Arcade-Sachen, wo man ab und zu mal ein paar Punkte freischalten kann, man schaltet immer ein paar Level mehr frei und so. Dafür ist das ideal geeignet so. Und ist vor allen Dingen auch eins der, also wir haben jetzt zwar den Combat-Modus erwähnt, aber es ist trotzdem unterm Strich eins der friedlicheren Spiele, was jetzt auch keine Selbstverständlichkeit ist. Also sehr viele Spiele, die auf sehr viel Nervenkitzel ausgelegt sind, sehr viel Gewalt und super viel Action und Drama und so. Eagle Flight ist da einfach ein bisschen entspannter. Und selbst wenn man keine Lust hat, diese Missionen so zu spielen, dann kannst du einfach ein bisschen durch die Gegend cruisen. Das macht dann schon Spaß. Und ich finde, dafür ist das eigentlich ganz gut gemacht.
Ich finde das auch grundsätzlich sympathisch, dass man auch eben diesen einen Aspekt von VR hernimmt, der ja früher, also vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, das klassische Demo war, was man jedem gezeigt hat, hey, du kannst jetzt, na, schau wie toll, oh, du kannst mit dem Kopf die Steuerung machen. Mhm. Und dass man da versucht, eben aus diesem ein bisschen behutsameren Erlebnis da draus ein Spiel zu machen und jetzt nicht nur das eben Horror oder irgendwas, was ein bisschen lauter ist, rein von der Aufmerksamkeit her, sondern dass man versucht, auch da ein bisschen durch diese andere Stimmung weiterzuführen und quasi da ein Spiel draus zu machen. Deswegen war es auch immer ein Titel, der mich interessiert hat, weil so der Survivor-Zombie-Mensch bin ich ohnehin nicht. aber ja, ich weiß jetzt, kennst du Verkaufszahlen, aber ich glaube, es war jetzt nicht so der große Riesenburner, oder? Rein von dem, was es abgeworfen hat bis jetzt.
Nee, das, ich würde vermuten, das haben ziemlich wenige Leute beachtet irgendwie. Das ist, ich habe leider jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich habe es am Multiplayer bemerkt, dass es sehr wenige dann irgendwie gespielt haben. Ja. Und die Kritiken waren auch eher so durchwachsen. Also es war immer so ein, also eigentlich so wie wir. so ganz nett bis, naja, braucht man jetzt irgendwie gar nicht.
Kann man machen, aber ja.
Kann man machen. Und das ist, also komm, die Leute geben ja jetzt dann schon irgendwie 400 € für so eine PSVR aus irgendwie. Dann suchen sie sich natürlich dann die Titel raus, die richtig krasse Wertung kriegen. Ist ja logisch. Also dann holen sie sich dann die Sachen, die auch gute Kritiken bekommen haben und die, wodurch ziemlich viele Leute mit zufrieden waren. Und ich denke mal, das sind dann halt so Sachen wie Eve Valkyrie oder so gewesen, die man sich dann als Starttitel mitgekauft hat. Und man holte sich dann Batman VR oder irgendwie so etwas. Oder was weiß ich, was irgendwie dabei lag. Da fällt Eagle Flight natürlich so als, ist ja ganz nett, Titel dann auch einfach hinten raus irgendwie, weil die Leute auch einfach kein Geld mehr haben, sich noch so einen Titel klar, dazu zu kaufen.
Das, ne? Dann auch noch dazu zu nehmen. Und das, du hast ja auch gerne eben die Titel, die du jetzt genannt hast, das sind halt alles auch Marken, die natürlich für sich auch schon mal Leute ziehen, unabhängig davon, wie das Spielerlebnis dann ist. Und das ist halt trotzdem irgendwie so ein Vanilla-Ding, No-Name, wo man sich denkt, ja, nette Idee, aber brauche ich nicht unbedingt so.
Ja. Aber ich finde, es ist ein sympathisches VR-Spiel, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich spiele es halt auch immer wieder zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe, mich vogelfrei fühlen zu müssen. Und das ist auch durchaus eine Qualität, die für dieses Spiel halt irgendwie dann auch spricht. Irgendwie. Es gibt andere VR-Titel, die würde ich nie wieder spielen, weil die mich dann einfach nicht mehr interessieren nach einer Zeit. Und Eagle Flight ist echt so ein, ich will nicht sagen Dauerbrenner, aber ich lege das immer wieder rein. Also es liegt hier wirklich auf dem Stapel der Spiele, die ich ab und zu mal immer ein bisschen weiterspiele. Und das ist, also dafür, für dieses, wenn man so ein Spiel gerne hätte, für die Brille würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen.
Jetzt fällt mir gerade ein, wie du das gesagt hast, dass es eigentlich total super wäre, wenn wir oder wenn man so Eagle Flight Clans machen würde, weil sie haben auch so 3-on-3, oder? In diesem Multiplayer-Modus.
Stimmt.
Und dann immer so, man muss sich abstimmen, wann man online geht, sonst hat man ja keine Gegner, nicht? Aber wenn man dann irgendwie sich so vernetzt, so als kleiner Adler, als Adler-Clans, das wäre eigentlich
recht spannend. Das wäre mal cool. Ey, das ist eine gute Idee. Also vielleicht kriegen wir ja ein paar Leute zusammen, die das auch gekauft haben für PSVR irgendwie. Dann meldet euch mal im Discord oder in den Kommentaren. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Leute zusammen, die Multiplayer spielen. Das wäre mal cool.
Das wäre doch gut.
Also nicht so Battlefield abrocken hier, sondern mal mit
mit uns ein bisschen fliegen. Ein bisschen fliegen. Wenn wir zu 10 wären, wäre das schon mal ein Anfang. Ne? Aber dann können dann sind vielleicht immer 2 oder 3 online.
Ja.
Jeweils von jedem Team.
Dann fühlt man sich wirklich wie in so einem Vogel. Was ist das, Rudel? Fuddelrudel? Was haben wir denn bei Vögeln? Vogel.
Flock, aber wie heißt das deutsche Wort davon? Flock,
so.
A flock of birds, oder? Aber ich weiß jetzt,
nicht, was auf Deutsch heißt. Oh Gott, ich hatte ja auch im Bio keine gute Note.
Du erzählst ganz kurz was und währenddessen schaue ich nach, was das heißt.
Also ich sage nochmal die Daten zusammen für unsere Jogger, die jetzt gerade zuhören. Also wir haben über Eagle Flight gesprochen. Das gibt es sowohl für PSVR, Oculus und für die Rift, also für alle großen Brillen gibt's das zu kaufen. Ist ein relativ günstiges VR-Spiel, kostet nur 30 €, ist von Ubisoft und wir empfehlen es eingeschränkt an alle Arcade-Fans, die gerne mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Aber es ist kein Spiel mit einer konstanten Narrative und auch bestimmt kein Schwergewicht wie Resident Evil oder so, sondern eher so ein Titel, den man halt irgendwie mitnimmt. So, aber ein schöner Titel, ein bisschen kurios, hat so leider so ein bisschen den Ubisoft-Ballast mit dem Sammelscheiß und so, aber ist trotzdem ein schönes Spiel, was leider ein bisschen untergegangen ist. So, das war jetzt mal eine Zusammenfassung dieser wunderbaren Folge.
Genau, und es ist natürlich der Schwarm, ein Schwarm.
Schwarm, Vögel. Oh Gott. Ja,
ein Vogelschwarm.
Ja, es ist hier kurz vor 10, mitten in der Woche. Hump Day, wie ich erfahren habe, heißt es im Englischen. Also völlig durch. Wir kommen auf die einfachsten Wörter nicht. Natürlich, das Schwarmverhalten. Ja, wenn wir 10 Leute für einen Schwarm zusammenkriegen, natürlich geil.
Genau, eine gute Initiative. Das wird was. Ich spür's.
Jo. Robert, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Danke, dass du zu Gast warst, mit mir über das Spiel gesprochen hast. Dich findet man natürlich bei FM4. Ich verlinke das auch nochmal im Blog, damit man dich auch finden kann. Auch auf deinem, auf Twitter findet man dich auch, ne?
Genau, Glashüttner mit UE und Doppel-T. Aber wenn man es dann verlinkt sieht, merkt man sich's einfacher, als wenn man es hört beim ersten Mal.
Du machst mit dem Rainer noch ein Podcast-Projekt zusammen, ne? Hast du, oder ein Radioprojekt zusammen?
Also wir haben das FM4 Extra Leben, das ist ein monatlicher Games Talk auf FM4, immer der letzte Donnerstag jedes Monats von 21 bis 22 Uhr. Das ist mit mir, Conny Lee und Rainer Siegel. Und genau, wir haben immer ein Thema und arbeiten uns an diesem Thema dann ab. Das kann Familie sein oder Wettbewerb oder ja, Sex. Was auch immer, also wir haben da und Politik hatten wir auch, also immer eher so ein größeres Thema, natürlich in Bezug auf Games und versuchen da dann einfach unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Aspekte, Argumente abzuwägen und miteinander zu besprechen. Das ist das eine bei FM4 und Rainer Siegel macht ja auch Videogame Tourism, da schreibe ich auch ein bisschen mit und ja, das sind so die Dinge hauptsächlich.
Sehr schön. Also wer Interesse hat, ich habe die ganzen Sachen im Blog verlinkt, da findet man endlich dann. Super cool. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ebenso, wir sehen uns beim Fliegen.
Alles klar, bis dann. Ne?
Bis Tschüss. Dann. Tschüss.